Ja, die junge Pflanze, die wächst und der Umgang mit der Sünde, wenn wir dann feststellen, dass wir ja gleichgültig vielleicht werden mit der Sünde immer mehr, weil es keine Not macht. Und lesen dann im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 10, oder beginnen wir Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wenn ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das ist ein Vers, der hat mir gerade als junggläubiger Christ immer sehr viel Not gemacht, weil ich darüber nachgedacht habe, Mensch, die Gebote halte. Funktioniert doch gar nicht. Wer von euch kann sagen, dass er alle Gebote hält? Spätestens dann, wenn wir es ernsthaft versuchen, wenn wir feststellen, wir schaffen es gar nicht. Das führt uns dann wieder zu dem Gedanke, sind wir wirklich Christen? Warum schaffen wir es nicht? Ich denke, auch hier liegt der Schlüssel im Heiligen Geist. Ich habe den Vers lange Zeit als Kritik, als Ermahnung gelesen, die mir einfach den Spiegel vorhält, in dem ich sehe, ich bin nicht so, wie es sein sollte. Doch ich habe erkannt, es ist genau das. Aber nicht als Forderung Gottes, sondern einfach als Hinweis, wenn wir ja nicht in dieser Liebe sind, dann ist Christus nicht in uns. Wie können wir das aber hinkriegen, dass wir in dieser Liebe bleiben? Das geht nur durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und gerade weil wir so, wie die Weide aus dem Beispiel vor sind, ja durchsäuert sind mit unserem sündigen Leib, kann dieser Heilige Geist nicht dauerhaft in uns erfüllen. Er wird sich immer wieder zurückziehen. Und deswegen dürfen wir ihn immer wieder neu bitten, uns zu erfüllen. Und Gott wird uns das schenken. Und durch diesen Prozess erfahren wir nach und nach die Veränderung unseres Wesens. Kommen wir an der Stelle zum siebten Teil der Betrachtung des Vaterunsers durch das gottzentrierte Gebet. Ja, Gott gebührt die Herrlichkeit. Lesen wir zunächst den Vers. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet, es beginnt mit Gott. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es endet auch mit Gott. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Gott hat in seinem Wort gesagt, ich bin das Alpha und das Omega. Offenbarung 1, Vers 8. Im Leben eines jeden Christen, im Leben eines jeden von euch, will Gott der erste und der letzte Gedanke des Tages sein. Ihr alle kennt das Lied, das wir hin und wieder singen. Nimmst du mich noch einmal an? Der Vers klingt am Ende auch. Du sollst wieder der erste Gedanke am Morgen und der letzte Gedanke am Abend für mich sein. Das ist der Zustand, auf den wir hinstreben. Und die Seelennot, die in diesem Lied zum Ausdruck kommt, ist einfach die Erkenntnis, dass wir den Weg verlassen können. Aber Gottes Gnade wartet auf uns und möchte wiederherstellen. Gott muss nicht nur das Zentrum unseres Lebens sein. Wir sollen auch in Gott geborgen sein. Das heißt, von ihm komplett umgeben sein. In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28, lesen wir dazu. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir bewegen uns also innerhalb eines Kreises, den Gott für uns gezogen hat. Und innerhalb dieses Kreises werden wir ihn immer wieder finden. nachzulesen, Kapitel 17 in der Apostelgeschichte. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Und dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Die drei letzten Aussagen am Ende dieses Gebets können mit den drei Versuchungen verglichen werden, denen der Herr in der Wüste begegnet ist. Die erste Aussage lautete: Dein ist das Reich. Vergleich dies mit der dritten Versuchung, als der Teufel Jesus alle Reiche dieser Welt zeigte und zu ihm sagte: Falle vor mir nieder und nimm sie. Jesus wurde versucht, in allem wie wir. Was hat es bedeutet? Falle vor mir nieder und nimm sie. Alles gehört Jesus. Er wird herrschen in Ewigkeit. Aber wenn er den Teufel angebetet hätte, hätte er sich den Weg über das Kreuz erspart. Den Weg, den er aus Liebe zu dir, zu mir, von jedem von uns gegangen ist. Der Weg, um dessen Willen er die Herrlichkeit verlassen hat, die er bei Gott hatte, ehe die Welt war, sich unter die Engel erniedrigt hatte und Mensch wurde. Und in diesem Menschsein war er versucht. Komm, geh doch direkt hin, ohne Umweg. Falle vor mir nieder und nimm's. Er hat auch gesagt, mir ist alle Macht gegeben und ich gebe sie, wem sie will. Jesus hat ihm dann nicht widersprochen. Aber was hat Jesus geantwortet? Jesus sagte, nein, das Reich gehört dem Vater. Er allein ist König. Und so weigerte sich Jesus, das Reich aus Satans Hand zu nehmen. Ja, Jesus ist Gott, König, Priester und Prophet. Doch nicht alles zur selben Zeit. In den Tagen, da er im Fleisch war, wollte er nicht König sein. Als die Menschen versuchten, ihn zum König zu machen, rannte er weg. So lesen wir es in Johannes 6, Vers 15. Ja, er lebte als Diener für alle Menschen. Das lehrt uns, dass auch wir nicht nach streben sollen, Könige über andere zu sein. Der Mensch, der sich danach sehnt, ein Führer oder als christlicher Leiter bekannt zu sein, der in irgendeiner Weise über seine Glaubensgeschwister erhöht werden möchte, der ist unfähig zu beten, Vater, du allein bist würdig, König zu sein. Vorhin haben wir es noch gesungen gemeinsam, nur du bist würdig. Ja, in der Gemeinde Gottes soll Gott allein der König sein. Wir sollen Diener, sprich, wir sollen Knechte sein, keine Könige. Einander ordnet sich einer dem anderen unter in Demut. Da lesen wir nichts von Königtum, von Herrscher. Die nächste Aussage, die lautet, dein ist die Kraft. Psalm 62, Vers 12 lesen wir, die Macht steht bei Gott. Eins hat Gott geredet, ein zweifaches habe ich gehört, Gott allein ist mächtig. Er gibt uns Kraft als vorübergehende Leihgabe, um diese zu seiner Ehre zu gebrauchen. Allerdings lesen wir auch, in unserer Schwachheit ist Gott mächtig. Wir können Gott um Kraft bitten, dieses oder jenes besser tun zu können. Doch am Ende kommen wir noch in Versuchung zu denken, wir hätten etwas aus eigenem Antrieb oder aus eigener Kraftanstrengung geschafft. Es ist der Heilige Geist Gottes, der uns befähigt, überhaupt etwas zu tun, das Gott wohlgefällig ist. Je mehr wir uns bewusst werden, dass wir aus unserer eigenen Kraft heraus überhaupt nichts können, umso mächtiger kann der Heilige Geist in uns zur Fülle kommen. Wenn wir unsere geistliche Bankrotterklärung zu Gott bringen und uns immer wieder mehr unsere Abhängigkeit von ihm in allen Dingen, und ich meine wirklich in allen Lagen, bewusst werden, dann öffnen wir ihm Tür und Tor dafür, sich durch seinen Geist als mächtig in uns zu erweisen. Deshalb ist alle Kraft, die wir meinen zu haben, nur dann für uns zum Segen, wenn wir auch erkennen, dass die Kraftquelle nicht wir selbst sind, sondern alles aus der Kraft des Heiligen Geistes entspringt. Schöpfen wir dann aus dieser Kraft, dann müssen wir niemals Angst haben, an unsere Grenze zu kommen. Denn seine Kraftreserve sind unerschöpflich. Dann sind wir sehr belastbar. Dann kommen wir nicht an eine Erschöpfungsdepression, wie das viele von uns schon mal kennengelernt haben. So eine Frucht einer Erschöpfungsdepression ist immer ein Hinweis darauf, dass wir zu viel Kraft aus uns selbst versucht haben zu schöpfen, ohne den Heiligen Geist. Darum soll man täglich um die Fülle des Heiligen Geistes bitten und flehen, damit Jesus selbst durch ihn in uns alles vollbringt. Alles, was wir tun müssen, ist es ihm zu lassen. Gott gibt uns auch nicht Kraft, um sie für unsere eigenen, selbstsüchtigen Zwecke zu gebrauchen. Vielleicht dieses doch nochmal mit der ersten Versuchung. Der Teufel sagt zum Herrn, du hast die Macht, Steine in Brot zu verwandeln und deinen Hunger zu stillen. Benutze sie jetzt. Jesus sagt, nein, alle Macht gehört dem Vater. Ich werde sie nicht gebrauchen, bis er es mir sagt. In diesem Punkt neigen wir Christen zur Untreue. Wenn Gott uns eine Gabe, eine Segnung gibt, fangen wir vielleicht an, sie für unsere eigene selbstsüchtige Zwecke zu benutzen. Das beginnt vielleicht schon damit, dass wir Gott nicht immer fragen, was zu tun ist, wann etwas zu tun ist. Zu einer Gabe brauchen wir auch die Weisheit, diese richtig zur Ehre Gottes einzusetzen. Und diese Weisheit erhalten wir durch die Führung des Heiligen Geistes, wenn wir ihn darum bitten. Egal welche geistliche oder auch natürliche Gabe du haben magst, erinnere dich daran, dass die Kraft Gott gehört. Und dass du Gott täglich darum bittest, dir zu zeigen, wie du deine Gabe zu seiner Ehre einsetzen kannst. Er gibt uns nie eine Gabe an Kraft, um uns selbst zu erhöhen. Wenn wir Gottes Gaben auf selbstsüchtige Weise oder für persönliche Ziele benutzen, werden wir schließlich für die Geldwechsler im Tempelende, die Jesus hinaustreiben musste. Matthäus 7, Vers 22. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Was haben diese dort getan? Sie haben aus der Religion ein Geschäft gemacht. Sie haben gesagt, wir dienen Gott. Aber in Wirklichkeit haben sie ihrem Bauch gedient. Sie unterscheiden sich in nichts den Dienern der heidnischen Götter, welche die Apostel verfolgten, als es ihnen an die Einnahmen ging. Es gibt auch heute noch solche Menschen. Sie machen sich im Namen Jesu Christi selbst einen Namen und missbrauchen seinen Namen für selbstsüchtige Zwecke. Es ist ein großes Übel, etwas im Namen Jesu zu tun und daraus irgendeinen Gewinn für sich selbst ziehen. Sei es nun Geld, Ruhm, Ehre, ein Pöstchen, Bequemlichkeit oder was auch immer. Jesus spricht hier von den Heuchlern, die ihre religiösen Werke tun, um vor den Menschen gesehen zu werden. Was sagt Jesus über die? Sie haben ihren Lohn dahin. Sie haben sich ihren Lohn selbst abgeholt zu Lebzeiten. Wenn der Herr dann seinen Lohn austeilt, dann haben sie nichts mehr zu empfangen. Überleg dir das selber mal, jeder für sich. Willst du ein Heuchler sein? Was ist der Lohn, nach dem wir uns ausstrecken sollen? Den finden wir in der dritten Aussage des Gebets. Die lautet, dein ist die Herrlichkeit. Nachdem wir dieses geistliche Gebet mit aufrichtigem Herzen gebetet haben und wir am Ende vielleicht sogar einen wunderbaren Dienst für den Herrn vollbracht haben, können wir am Ende nur sagen, wie Lukas 17, Vers 10 sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Dir allein sei alle Ehre. Wir können das allerdings auch in falscher Demut sagen und uns in unserem Herz schon einen Lohn zurechtlegen, den wir erwarten. Auch dann haben wir unseren Lohn dahin. Vergleich diese Aussage mit der zweiten Versuchung, mit der Jesus in der Wüste konfrontiert wurde. Satan versuchte ihn dazu zu bringen, sich von der Zinne des Tempels hinabzustürzen, indem er Gottes Schutz in Anspruch nehmen und auf diese Weise unverletzt auf den Boden ankommen würde, sodass er von Menschen Ehre und Beifall als ihren Messias empfangen könnte. Aber Jesus sagte, nein, die ganze Ehre gebührt allein dem Vater. Jesaja 42, Vers 8 sagt auch, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er wird seine Ehre nicht mit uns teilen. Mose hat es probiert bei den Wassern zum Meribah, als er den Felsen zweimal schlug. Können wir euch etwa Wasser hervorbringen aus diesen Felsen? Er hatte seinen Lohn dahin, er durfte das geheiligte Land nicht sehen und er hat nicht einmal mit Gottes Wege gehadert. Es wird in alle Ewigkeit nichts im Himmel geben, wofür irgendein Mensch Ehre erhalten würde. Alle Ehre wird Gott gehören. Der Mensch, der dies begriffen hat, der wird schon jetzt diese Einstellung haben. Er wird versuchen, im Hintergrund zu bleiben, ungesehen und unbekannt zu sein, damit die Aufmerksamkeit der Menschen auf Gott und nicht auf ihn oder sein Werk gerichtet ist. Auf diese Weise wird die ganze Ehre für alles, was er im Auftrag und im Namen Gottes tut, durch die Kraft des Heiligen Geistes, um die er ihn vorher gebeten hat, die Ehre wird Gott gehören. Ein solcher Mensch wird kein Bewusstsein dafür haben, was er für Gott alles getan hat. Er hat nichts, was er empfangen hat, und daher kann er sich auch keiner Sache rühmen. So lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7. Er sagt dann mit Paulus, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6, Vers 14. Philipper 3, Vers 13. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus. Was war's, das hinter Paulus lag? Es war ein siegreiches Leben und ein mächtiger Dienst für den Herrn. Er entfernte das alles aus seinen Gedanken, weil er Gott für sein Leben, für seine Dienste alle Ehre gab. Jesus sprach von zwei Gruppen von Menschen, die am Tag des Gerichts vor ihm stehen werden. Matthäus 7, Vers 22 bis 23 lesen wir von der ersten Gruppe. Diese erste Gruppe, die wird es sagen, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt, böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Sie sind sich all dessen, was sie für den Herrn getan haben, so bewusst. Und der Herr sagt zu ihnen, weichet von mir, ihr Übeltäter. Zu der anderen Gruppe wird der Herr sagen, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mich gekleidet, als ich nackt war. Ihr habt mich besucht, als ich krank und im Gefängnis war. Aber diese Gruppe, die sind sich nicht bewusst, dass sie diese Dinge getan haben. Ihre Antwort ist, Herr, wann haben wir all diese Dinge getan? Wir erinnern uns nicht mehr an diese Dinge. Ist es nicht wunderbar? Und der Herr sagt, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Der König wird antworten zu ihnen und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zu Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Es ist der Mangel an Barmherzigkeit, der auch beschrieben wird als die Sünde des Sodoms. Nahrung im Überfluss, Wohlstand, aber der Armen unter ihnen gedachten sie nicht. Was wird also der Lohn sein? Von dem Lohn lesen wir in Matthäus 25, Vers 23. Da sprach sein Herr zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Ja, die Gerechten tun Gutes und vergessen die Dinge, die sie getan haben. Sie tun ihre Werke im Stillen und im Verborgenen. Sie tun die Werke, die ihrem Wesen entsprechen. Ihrem Wesen, das durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert wurde in die Art des Lammes. Sie gehen zu den Verachteten und Ungeliebten. Sie kümmern sich um Brüder und Schwestern, ohne viel Aufsehen drum zu machen. Hier, wenn Keim des Stolzes aufklimmen sollte, ja, dann stellen sie sich in der Lukas 17 demütig. Selbst wenn ihr alles getan habt, sagt von euch selbst, ihr seid unnütze Knechte. Die, die nicht gerecht sind, die Ungerechte jedoch, die behalten eine geistliche Aufzeichnung all des Guten, das sie getan haben, in ihrer Waagschale. Es ist ihnen wichtig, gesehen zu werden und im Flutlicht zu stehen. Doch sie sind nicht angetrieben von der Liebe zu ihrem Heiland, sondern von der Liebe zu ihrem eigenen Ego. Sind wir uns all des Guten bewusst, das wir für den Herrn und für andere getan haben? Wenn ja, dann sind wir vielleicht in der falschen Gruppe. Das Gebet fährt fort mit in Ewigkeit. Nicht für ein paar Jahre, sondern in aller Ewigkeit. Das ist, was wir in alle Ewigkeit tun werden. Gott loben und ihm die Ehre geben, die seinem Namen gebührt. Das ist eine wunderbare Art und Weise, ein Gebet zu beenden, indem wir Gott all den Lobpreis, all die Ehre und alle Herrlichkeit geben sodass uns selbst überhaupt kein Verdienst zufällt. Wir sollten immer bestrebt sein, die Aufmerksamkeit der Menschen von uns selbst weg hin auf Gott zu lenken. Wir sollten alle Zeit das Ziel verfolgen, verborgen und im Hintergrund zu sein. Dann kann Gott so viel mehr für seine Zwecke erreichen, für uns, in uns, durch uns. Kommen wir zum letzten Wort des Gebets. Das ist Amen. Ich möchte kein einziges Wort dieses wunderbaren Gebets auslassen. Und auch sicherlich nicht das letzte Wort, Amen. Weiß nicht, wer von euch schon mal drüber nachgedacht hat, welche Bedeutung in Amen überhaupt drinsteckt. Es wurde leider zu einem der leeren Worte, die Christen in ihrem religiösen Sprachschatz angesammelt haben. Aber hast du je dran gedacht, was du damit meinst, wenn du Amen sagst? Amen bedeutet, wörtlich übersetzt, so soll es sein. Es ist das hebräische Wort für Glauben, das im 1. Mose 15, Vers 6 gebraucht wird, wo es heißt, Abraham glaubte Gott. Abraham hatte von Herzen ein Amen zur Verheißung Gottes. Gott sagte Abraham, als er noch keine Kinder hatte, dass er Nachkommen haben würde, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und zu diesem unmöglichen Ding sagt Abraham, Amen, so soll es sein, Herr, weil du es gesagt hast. Das ist die Bedeutung von Amen. Es ist eine Bekräftigung des Glaubens. Und selbst für diese Bekräftigung des Glaubens sollte man uns bewusst sein, dass wir das aus unserer eigenen Kraft gar nicht können. Auch dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Beenden wir doch unser Gebet, indem wir sagen, Vater, ich glaube, dass alles, worum ich gebetet habe, gewährt werden wird. Dein Name wird im Himmel wie auch auf Erden geheiligt werden. Dein Reich wird auf die Erde kommen, so wie es jetzt im Himmel ist. Dein Wille wird auf Erden geschehen, wie er im Himmel bereits jetzt geschieht. Du wirst uns unser tägliches Brot geben. Du wirst uns unsere Sünden vergeben. Du wirst uns befähigen, anderen zu vergeben, so wie du uns vergeben hast. Du wirst uns nicht in Versuchung führen, die für uns zu stark ist. Du wirst uns vom Bösen erlösen. Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit wird allein dir gehören in alle Ewigkeit. So soll es sein, Vater. Ich glaube es von ganzem Herzen. Amen. Ja, Amen von ganzem Herzen. Amen.